Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Auch ein liebes Hallo an alle neuen Abonnenten auf den Podcast-Portalen, genauso wie bei YouTube. Und auch bei Instagram dürft ihr mich gerne abonnieren, wenn ihr mögt. Da stelle ich die Fälle meistens 1 bis 2 Tage vorher rein. So wisst ihr, ob das vielleicht etwas ist zum Anhören oder eben nicht. Ja, heute gibt es mal wieder einen geklärten Fall für euch. Ich weiß, dass viele sich das mal wieder gewünscht haben. Ich habe in letzter Zeit ja immer nur ungeklärte Mord- und Vermisstenfälle gebracht. Und der Fall, um den es heute geht, zumindest der Fall Dano, mit dem bin ich mehr oder weniger auch ein bisschen, ja, verbunden. Ich kannte die Familie nicht, aber ich war zu der Zeit, wo nach dem Dano gesucht wurde, ja, so ein bisschen damit eingebunden, kann man sagen. Und es war für mich auch sehr, sehr schwer, muss ich euch ganz ehrlich sagen, den Fall von Dano und Jenisa euch jetzt vorzutragen, beziehungsweise gleich vorzusprechen, aber aufzuschreiben vorher mein Manuskript. Ja, ihr werdet es dann ja hören. Es ist harte Kost. Es sind 2 Kinder, die eigentlich nicht hätten sterben müssen. Kein Kind hat es verdient zu sterben, aber ja, ihr werdet es gleich hören, was ich vielleicht damit gemeint habe. Es gab auch schon vorher Tendenzen eben beim Täter, so wie es halt so oft ist. Und ja, vielleicht, weil der Fall Dano zumindest sehr, sehr eng an meinem Wohnort verbunden ist, habe ich dann nochmal ein engeres Verhältnis zu. Es würde mich übrigens auch sehr freuen am Ende dieser Folge, wenn ihr einen Kommentar dazu abgebt, ob ihr den Fall Dano oder den Fall Jenisa gekannt habt, weil über den Fall Dano zum Beispiel, ich kann jetzt nur aus dem Raum, wo ich lebe, berichten, über den Fall Jenisa aus Hannover 2007, da habe ich nicht so die Ahnung, ob das jetzt viel verbreitet war in den Medien. Ich weiß, dass es aber auch bei Aktenzeichen XY gezeigt wurde. Allerdings würde mich mal interessieren, ob jetzt Leute, die jetzt nicht hier aus dem Raum OWL kommen, den Mord an Dano überhaupt gekannt haben. Das würde mich mal sehr interessieren. Und natürlich auch den Mord Jenisa, weil der ja auch jetzt mittlerweile schon 14 Jahre zurückliegt. Ja, ich habe jetzt ein bisschen länger gesprochen. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit dem Fall bzw. der Geschichte von Dano und Jenisa. Ja, ihr Lieben, wie ich ja eben gerade in der Ansprache schon sagte, möchte ich mit euch über den Mord an Dano und Jenisa reden. Das ist der erste Fall, bei dem ich sozusagen auch ein bisschen teilgenommen habe. Ich habe nämlich damals auch Suchplakate bekommen und diese auch verteilt und aufgehangen. Und ich weiß auch noch ganz genau, wo ich gewesen bin, als ich gehört habe, dass Dano leider tot aufgefunden wurde. Mich würde am Ende des Videos, wie ich ja eben schon sagte, sehr interessieren, ob ihr den Fall gekannt habt. Philipp Fleiter von Verbrechen von nebenan hat diesen Fall auch mal aufgegriffen. Jedoch kommt er natürlich auch hier bei mir aus der Nähe und deswegen kannte er diesen Fall. Ich bin sehr gespannt, ob ihr den Fall gekannt habt und natürlich auch den Fall Jenisa. Aber fangen wir jetzt mal ganz von vorne an. Es ist Freitag, der 14. März 2014. Gegen 15 Uhr verabschiedet sich der 5-jährige Dano, der mit seinen Eltern und seinen 3 Geschwistern in einem großen Mehrparteienhaus in der Berliner Straße in Herford lebt. Er möchte etwas zum Spielen rausgehen. Er wollte auf diesen tristen Spielplatz im Innenhof des Hauses gehen, der nur wenige Meter von der Wohnung entfernt liegt. Der Spielplatz liegt sehr nah an der Werre, einem großen Fluss, der unter anderem durch Herford und Bad Oeynhausen fließt. Als Dano aber 2 Stunden später sich nicht bei den Eltern meldet oder zurückkommt, machen diese sich so langsam Sorgen und suchen nach ihm. Auch haben die Eltern etwas Sorge gehabt, da es noch gar nicht so lange her war, dass Dano in die Werre gefallen ist und seine Schwester ihm im letzten Moment noch retten konnte. Um 5:30 entschließt sich die Familie dann, die Polizei zu alarmieren, nachdem man alles, was denkbar war, nach Dano abgesucht hatte. Die Polizei nimmt die Suche von Anfang an sehr ernst. Es wurde angenommen, dass Dano diesmal vielleicht wieder in die Werre gefallen sein könnte, ihn aber diesmal niemand mehr retten konnte. Verwandte, Freunde suchen fieberhaft nach Dano, zeigten Passanten sein Foto, bitten um Mithilfe. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Gleich am Samstagmorgen suchte die DLRG mit Tauchertrupps das Wehr ab. Die Werre suchte man diesmal mit Schlauchbooten ab, bis sich eigentlich ein Tauchleiter zu 99% sicher war, dass da nun nicht irgendwo im Wasser sei. Schnell bildete sich auch eine Facebook-Gruppe. Herford sucht Dano. Sein Foto wird verbreitet, tausende Male geteilt. Suchplakate werden aufgehangen, überall verteilt. Der 116 cm große Junge, schlank mit kurzen dunklen Haaren und wunderschönen braunen Augen, wird weiterhin gesucht. Für die Familie von Dano eine schreckliche Zeit. Schnell kursiert bei Facebook unter anderem, wer der mögliche Täter sein könnte. Es fällt der Verdacht auf Ibrahim B. Worauf sich dieser Verdacht damals so schnell gestützt hat, weiß ich jedoch nicht ganz genau. Jedoch wird Ibrahim B. von der Polizei mehrmals aus Angst vor Ausschreitungen in Sicherheit gebracht. Jedoch verlässt er mehrmals eigensinnig selbst die Unterbringung der Polizei. Mittlerweile wird auch der riesige Müllcontainer in der Berliner Straße abgeholt und gründlich durchsucht. Als man dort aber gar nichts findet, wurde die weitläufige Suche nach Dano eingestellt und die Ermittlungen in Sachen eines Tötungsdeliktes begonnen. 2 Wochen nach Danos Verschwinden bekommt die Polizei einen Hinweis, dass jemand mit einem Rollkoffer sich komisch verhalte und etwas in die Werre gelegt hätte. Die Polizisten nahmen den Hinweis nicht wirklich für wichtig, aber schauten trotzdem nach. An der beschriebenen Stelle fand sich nichts. Die Beamten nahmen sich aber Zeit, mal das Umfeld da zu durchsuchen. Hinter einer Tankstelle in der Amser Straße in Herford, circa 3 Kilometer von Danos Zuhause entfernt, fand man die Leiche eines kleinen Jungen im Unterholz in einem Plastiksack. Schnell war klar anhand der Kleidung, dass es sich um Dano handelt. Der Fundort wurde weiträumig abgesperrt, um eventuell noch Beweise oder Tatwerkzeuge zu finden. Schnell wird Dano in die Gerichtsmedizin gebracht. Dabei kommen schlimme Details ans Licht. Dano starb durch Strangulation, aber nicht nur das. Danos Gesicht wurde zertrümmert. Mehrere Zähne wurden ihm ausgeschlagen, ein Orbitalbruch wurde festgestellt. Das ist ein Bruch des Bodens der Augenhöhle. Schnell wird Ibrahim B. verdächtigt, an Danos Tod die Schuld zu tragen. Da auch Spürhunde in seiner Wohnung angeschlagen haben, wird er daraufhin festgenommen. Nach seiner Festnahme gesteht er recht schnell, dass er Dano ermordet hat. Er erklärt erst einmal, dass Dano bei ihm klingelte, um mit seinem Sohn spielen zu können. Dano konnte aber nicht ahnen, dass Ibrahim B., der mehrfach gewalttätig gegenüber seiner Frau und den Kindern wurde, nun allein lebte, aufgrund der Vorkommnisse seine Frau vor wenigen Stunden oder Tagen, das ist jetzt nicht ganz bekannt, samt den Kindern ausgezogen war. Ibrahim war deshalb sauer, wollte, dass Dano einfach nur verschwindet. Als Dano sich angeblich weigerte, kam es laut Ibrahim zu einem Wortgefecht zwischen Dano und ihm. Ibrahim schlug den 5-Jährigen daraufhin ins Gesicht. Als Dano weinte und drohte es seinem Vater zu sagen, zog Ibrahim Dano in seine Wohnung. Laut seiner Aussage habe er Dano den Fernseher angemacht. In der Zeit klingelte es nach seiner Aussage das Telefon. Ibrahims Frau ist dran, will sich endgültig von ihm trennen. Daraufhin drehte er durch und weint. Als Dano dann sah, ohne sich dabei natürlich etwas zu denken, dass Ibrahim weinte, fing er an zu grinsen. So die Aussage Ibrahims. Daraufhin flippte er aus, geht auf Dano los, solange, bis er still war. Er wollte Dano nicht töten. Er sei zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Er habe Dano dann in eine Decke gehüllt und steckte ihn in eine riesige blaue IKEA-Einkaufstüte, die er in einen Einkaufstrolli schnallte. Das Makabere daran, als die Familie noch verzweifelt nach Dano suchte, fragte die Mutter Danos auch Ibrahim, ob er diesen gesehen habe. Ibrahim wäre total locker und ruhig gewesen und habe gesagt, er wüsste nicht, wo Dano sei, aber nicht nur das. Dabei hatte Ibrahim die besagte Tragetasche. Später wird man ihn auch den Teufel mit der Tragetasche nennen. Ibrahim B. ist auch kein Unbekannter, er wurde schon mal des Kindsmords beschuldigt. Der Herforder lebte früher in Hannover. 2007 verschwindet dort die 8-jährige Jenisa, die zu ihrer Tante, der damaligen Lebensgefährtin von Ibrahim B., wollte. Jenisas Spur damals verlor sich in einem Wohnblock. Eine Frau sah Jenisa dort noch im Aufzug, als sie zu ihrer Tante wollte. Dort verliert sich ihre Spur. Jenisas Tante war zu diesem damaligen Zeitpunkt aber nicht da, aber Ibrahim B., der war da gewesen. Er geriet damals in starken Tatverdacht, er verstrickte sich immer wieder in Widersprüche zum vermissten Fall Jenisas, auch ein Alibi hat er nicht gehabt. Man fand später, zur damaligen Zeit, auch Kleidungsstücke von Jenisa an der Autobahnauffahrt in Wunstorf in der Nähe von Hannover. Auch wollten die Beamten damals wissen, weshalb er so hastig seinen Wagen verkauft hat. Auch darauf konnte er keine vernünftige Erklärung liefern. Auch sein Handy wurde in Wunstorf geortet und eine kleine Hautschuppe Jenisas wurde im Wagen, dem verkauften VW Golf Ibrahims, von Jenisa gefunden. Nach über 40 Tagen U-Haft kam der damalige Richter zum Schluss, die Beweislage für eine Anklage sei zu dünn. Bei all den Indizien eigentlich kaum nachvollziehbar. Intensiv wie in kaum einem anderen Fall suchte auch die Polizei damals nach Jenisa. Irgendwann mussten sie aber die Suche einstellen. Jenisas Familie ist mit den Nerven am Ende. Sie schalteten Wahrsager ein und sogar Hodja, einen sogenannten weisen Mann, fragten sie um Hilfe. Nachdem Ibrahim aus der U-Haft entlassen wurde, musste die Polizei der Familie einschärfen, dass diese auf keinen Fall die Gesetze des Kunan anwenden dürften, das unter anderem eine Blutrache vorsehen würde. Jenisas Familie hegte lang den Verdacht, dass er für den Mord an Jenisa verantwortlich war. Sie haben gedacht, er habe sie vielleicht in die Türkei verkauft. Und auch kurz nach Jenisas Verschwinden verhielt Ibrahim B. sich sehr komisch, zitterte kurz nach Jenisas Verschwinden und verhielt sich anders und auffällig. Aber ist Ibrahim B., der gewalttätige Mörder von Dano, auch wirklich der Mörder von Jenisa? Fakt ist, er zog nach Jenisas Verschwinden auch weg aus Hannover. Er wohnte erst in Hiddenhausen, dann direkt in Herford in die Nähe zu Danos Familie. Er bestritt auch nun in der Haft, wo er des Mordes an Dano saß, etwas mit Jenisas Verschwinden zu tun zu haben, genau wie damals in der U-Haft. Dann kam es aber zu einer ungewöhnlichen Wendung im Fall von Jenisa. Und das sage ich nicht oft, aber man hat es Ibrahims Mitinsassen zu verdanken, dass endlich Klarheit in diesem Fall stattfinden konnte. Ibrahim B. hatte in der JVA Bielefeld-Bragwede als Kindsmörder an Dano keinen guten Stand, hatte regelrecht Angst, sich dort aufzuhalten, bis zwei Häftlinge auf ihn zukommen und Ibrahim ein Angebot gemacht haben. Mohamed K., ein verurteilter Bandendieb, und Manfred H., ein Räuber, berichteten, welch schweren Stand Ibrahim am 4. April bei seiner Ankunft in Bielefeld hatte. Sie haben dann zunächst alle anderen Gefangenen, außer natürlich Ibrahim B., eingeweiht, dass sie ihn in Ruhe lassen sollen, damit die beiden sich in den Freistunden in Ruhe mit ihm unterhalten könnten. Als Ibrahim etwas Vertrauen zu den beiden Männern aufgebaut hatte, haben sie Ibrahim angeboten, dass sie ihm zu einem Freispruch im Mord an Dano verhelfen könnten. Sie erzählten Ibrahim, dass sie Leute kennen würden, die Leichen beseitigen würden. Sie würden zu einer Organmafia gehören und hätten Kontakte bis in ganz hohe Kreise, die Danos Leiche verschwinden lassen könnten. Aber dafür müsste Ibrahim B. all seine Taten genau aufschreiben und wirklich alles berichten, was er getan hätte. Sie würden dies dann ihrem Anwalt weitergeben und der würde sich dann um alles kümmern. Also die wollten quasi mit diesem Geständnis auch so eine Art Schuldbrief von ihm haben. Arglos schrieb Ibrahim B. nun insgesamt 7 Seiten auf, den Mord an Dano und den Mord an Jenisa. Sogar eine Markierung auf einer Karte wurde gezeichnet, wo Jenisas Leiche ist. Jede Seite ließen sich die Knastkollegen unterzeichnen und gaben es dann ihrem Anwalt Sascha Haring weiter. Haring gab es sofort an die Kripo Hannover. Warum die Mithäftlinge das getan haben? Um möglicherweise eine Verkürzung der Haftstrafe zu bekommen. Nach dem schriftlichen Geständnis zum Mord an Jenisa und der aufgemalten Karte von Ibrahim ging eine Hundertschaft mit 6 Leichenspürhunden ein Waldstück bei Blumenau in Wunstorf ab. Anfangs führte die Suche allerdings zu keinem Erfolg. Man fand keine sterblichen Überreste von Jenisa. Als Jenisas Eltern vom möglichen Geständnis erfuhren, waren sie erschüttert, auch wenn sie damals ja schon etwas geahnt hatten. Nach Jenisas sterblichen Überresten wurde weiterhin gesucht. Am 14. und 15. Juli 2014 fand man aber bei umfangreichen Suchmaßnahmen nichts. Am 2. September 2014 dann endlich die Gewissheit. An der K333, circa 100 Meter vom letzten Suchort entfernt, finden die Beamten die Knochen Jenisas, wo sie zuvor oft nur Tierknochen bei den Suchen gefunden hatten, war diesmal schnell klar, dass es sich um menschliche Knochen gehandelt hat. Die Polizei berichtete auch Jenisas Eltern davon und sagte ihnen, es könnte sein, dass wir Jenisa gefunden haben. Jenisas Vater, der keine Kraft mehr hatte, nach all den Jahren Ungewissheit, antwortete den Beamten nur, kommt wieder, wenn ihr sicher seid. Ich habe keine Kraft mehr zu hoffen. Als es sich dann endgültig bestätigte, haben die Mujas, also Jenisas Familie, ihre Bilder von der Wand genommen. Ihre Mutter sagte, ich habe jeden Tag zu ihr gesprochen, jeden Tag geweint, ich konnte nicht mehr. Sogar die Schulsachen Jenisas hatten sie aufbewahrt, falls diese irgendwann zurückkommt. Als die Eltern von Jenisa nun nach 7 Jahren Gewissheit bekommen hatten, geht langsam für die Familie von Dano der Albtraum los. Ibrahim B. wird für den Mord an Dano vor Gericht gestellt. Es wurden große Sicherheitsmaßnahmen getroffen, da man mit Ausschreitungen rechnete. Am 1. Oktober 2014 startet der Prozess gegen Ibrahim B. Erstmal zum Mord an Dano. 5 Verhandlungstage sind angesetzt worden. Ibrahim B. wird Mord mit Verdeckungsabsicht vorgeworfen. Der Saal im Gericht ist voll mit Pressevertretern und viele von Danos Familie sind mit dabei. Es herrschen strenge Kontrollen beim Einlass und die Polizisten trugen Schutzwesten. Danos Mutter Samira soll sich vor Gericht äußern auf die übliche Frage, ob sie mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert sei. Daraufhin springt Danos Opa auf und sagt, wir sind nicht verwandt mit ihm, wir sind nicht Zigeuner, wir sind Sinti-Roma. Die Polizisten müssen Danos Opa daraufhin aus dem Saal zerren. Auch ein junger Verwandter Danos flippt aus. Er sagte, ich werde deine Frau umbringen, du... Ich spreche das hier mal nicht aus, sonst könnte es gesperrt werden. Draußen vor dem Saal kam es beinahe auch zu einer Schlägerei. Als die Mutter weitererzählt, wie sie Ibrahim damals sah, den Teufel mit der Tragetasche, wie sie ihn nannte, sei er damals ganz locker gewesen. Dann erzählt sie über ihren Dano, der jetzt eigentlich in die Schule gegangen wäre. Als im späteren Prozess ein Geständnis des Angeklagten vorgelesen wird über den Mord an Dano und wie er diesen beschreibt, versucht die verzweifelte Mama Danos, sich auf Ibrahim zu stürzen. Auch ein Verwandter versucht, auf die Anklagebank zu klettern. Beide werden von Justizkräften überwältigt. Kann man irgendwo verstehen, wenn man sein Kind auf so tragische Weise verliert, wenn ihr mich fragt. Aber auch die Lebensgefährtin von Ibrahim sagt aus, die 10-jährige Beziehung zu ihm sei eine Katastrophe gewesen, er sei gewalttätig und jähzornig. Auch war Ibrahim schon einmal wegen Kindesmisshandlung verurteilt worden. Bei einem Streit mit seiner Lebensgefährtin war auch die Schwester in der Wohnung gewesen. Die Schwester der Lebensgefährtin hielt damals ihr 16 Tage altes Baby auf dem Arm, als Ibrahim mal wieder auf seine Lebensgefährtin einschlug. Als ihre Schwester dazwischen gehen wollte, zerrte er sie an den Haaren in den Hausflur und schlug ihren Kopf gegen die Wand. Er trat auf sie ein, würgte sie. Bei diesem Gewaltausbruch brach sich der Säugling den rechten Unterschenkel. Und auch Nachbarn wurden gehört, die angaben, dass Ibrahim und seine Partnerin mit den 5 Kindern total überfordert gewesen seien. Sie wurden oft aus der Wohnung gesperrt. Sie verrichteten teils ihr Geschäft im Keller des Mehrparteienhauses. Auch weinten die Kinder sehr häufig. Auch der sachverständige Psychologe wurde angehört. Der bedauerte, dass er sein Gutachten nur nach einer Aktenlage ermitteln konnte, da Ibrahim zu keinem Gespräch mit ihm bereit war. Er erklärte ihn für voll schuldfähig. Er habe eine geprägte, dissoziale Persönlichkeit, aber eine psychische Auffälligkeit oder sexuelle Störung sehe er nicht. Er habe seiner Ansicht nach zu jedem Zeitpunkt Überblick über die Situation gehabt. Nach den Schilderungen, die Ibrahim bei der Polizei tätigte, soll ihn Danoja beleidigt haben und daraufhin habe er zugeschlagen. Und als seine Frau dann anrief und er wütend wurde, habe er Dano dann mit einer Decke erstickt. Aber diese Aussagen decken sich nicht mit den Obduktionsergebnissen. Ich hatte euch ja am Anfang schon von schweren Verletzungen im Kopfbereich und Strangulieren berichtet. Und auch der Gerichtsgutachter kam zum Schluss, dass Dano wahrscheinlich auch an der Strangulation verstarb. Er könnte dabei sogar noch am Leben gewesen sein, aber eben bewusstlos, als Ibrahim B. ihn an einen Einkaufstrolli schnallte und mit dem Kopf daran fixierte und daran dann eben, ja, verstarb durch diese Strangulation an dem Einkaufstrolli. Einen sexuellen Missbrauch konnte man nicht feststellen. Ibrahim B. zeigte im ganzen Prozess keine Regung. Nur einmal reagierte er, als der Richter ihn fragte, ob er sich ein Foto von Dano ansehen wolle, als er noch lebte. Aber nein, das wollte er nicht. Sein Motiv soll Hass auf Albaner gewesen sein, auch wie im Fall von Jenisa, zu deren Prozess ich euch gleich noch was erzählen werde. Am 22. Oktober 2014 wird Ibrahim B. zum Mord an Dano zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen verurteilt. Besondere Schwere der Schuld wurde nicht festgestellt. Eine Revision, die Ibrahims Verteidigerin beantragt hatte, war gescheitert. Im September 2015 beginnt der Prozess für den Mord an Jenisa. Nachdem die Verteidigung von Ibrahim B. recht früh auf die Einstellung des Verfahrens hinaus war, da Ibrahim B. ja schon mal über 40 Tage in U-Haft saß und man damals ja nichts gefunden hatte an Beweisen, also stichhaltigen Beweisen, brach währenddessen die Mutter Jenisas zusammen und musste von Sanitätern versorgt werden und kurzzeitig in eine Klinik. Das Schwurgericht allerdings wies nach kurzer Beratung im Gericht die Einstellung des Verfahrens ab. Ibrahim, der auch schon bei der Polizei und jetzt auch im Prozess zu den Vorwürfen, er habe Jenisa ermordet, schwieg, tat dies nun auch weiterhin vor Gericht. Ibrahim B. war schon seitdem Jenisa verschwand im Jahr 2007 Hauptverdächtiger in dem Fall. Nur konnte man nicht genug Beweise für eine Anklage finden. Jenisas Vater sagte vor Gericht, er mochte uns eigentlich von Anfang an nicht, da wir Roma sind. Aus diesem Motiv habe er zuvor ja auch schon Dano getötet, er war auch Roma, albanischer Roma. Die Familie Ibrahims Ex-Partnerin, die auch Roma waren, soll ihn immer gedemütigt haben, so habe er Hass auf alle Romas und Albaner entwickelt. Ibrahim B. soll Jenisa damals dann unter einem Vorwand von der Wohnung ihrer Tante in Hannover ins Auto gelockt haben. Er fuhr mit ihr in einen Wald, riss ihre Kleidung vom Leib, missbrauchte sie. Er beschrieb dies einfach nur krank, jetzt kommt es nämlich, als schönstes Gefühl, das er je gehabt habe. Dies beschrieb er auf dem 7-seitigen Dokument, was die Mithäftlinge dem Anwalt weitergaben. Danach würgte er Jenisa, bis diese bewusstlos war. Als sie wieder zu sich kam, schlug er mit einem Ast auf ihren Schädel ein. Also ein sehr ähnliches Bild wie bei Dano. Drosseln, würgen, Schläge auf den Kopf bis zum Tod und auch dort klingelte ein Kind bei ihm, was eigentlich nur durch Zufall bei ihm gewesen ist. Also zwei Kinder, die eigentlich zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen sind. Ein Obduktionsergebnis war im Fall von Jenisa leider nicht mehr möglich nach so vielen Jahren. Es stützte sich alles auf die schriftliche Darstellung in der JVA, die das Gericht für absolut glaubwürdig hielt. Man ja auch Jenisas Leiche nahe der markierten Stelle gefunden hatte. Auch mit Jenisas Vater kam es zu einem Zwischenfall vor Gericht. Als Ibrahim ihm angegrinst hatte, verlor er die Fassung und bewarf ihn mit einer Flasche Wasser. Das kann ich natürlich aber auch wirklich sehr, sehr gut verstehen, wenn ihr mich fragt. Und auch in Jenisas Prozess sagte natürlich ein Psychologe aus und der meinte, dass er in Freiheit wirklich mit schweren Straftaten, weiteren schweren Straftaten von Ibrahim B. rechnet. Und auch in Jenisas Prozess zeigte Ibrahim B. keinerlei Regung. Am 22. September 2015 wird Ibrahim B. 8 Jahre nach Jenisas Verschwinden auch an den Mord und des sexuellen Missbrauchs an ihr zur lebenslangen Haft verurteilt. Mit dem Mord Jenisas wollte er der Familie lebenslangen Schmerz bereiten. Vor den Prozessen wurde Dano am 7. April 2014 beerdigt. An diesem Montagnachmittag warteten mehr als 400 Menschen vor der Moschee. Sogar aus Belgien kamen Angehörige angereist. Der Trauerzug zum Friedhof ist später noch größer geworden. Ein Onkel Danos berichtete damals von ca. 700 Menschen und berichtet von einem würdigen Abschied Danos. Der Imam Hüseyin Merma sagte damals: "Es ist eine Tragödie, was wir hier erlebt haben. Egal aus welcher religiösen Schicht, es ist schwer, das alles in Worte zu fassen. Der Täter wird im Diesseits und im Jenseits seine gerechte Strafe bekommen." Ein Meer von Kerzen und Kuscheltieren, Briefen an Dano stehen an dem Mehrparteienhaus, wo Dano lebte. Die Familie hängt später Danksagungen auf. Und lange Zeit hatte die Familie kein Geld für einen Grabstein von Dano gehabt. Nach der Veröffentlichung in einer Zeitung fanden sich viele Spender, sodass nun ein schöner Grabstein Danos Grab ziert. Jenisa wurde nach 7 Jahren Ungewissheit am 26. September 2014 in einer mehrteiligen Zeremonie auf dem Stöckener Friedhof in Hannover beigesetzt. Als diese zu Grabe getragen wurde, küsste Jenisas Vater unter Tränen immer wieder ihren Sarg. 2 Kinder, die niemals hätten so früh sterben dürfen. Ja, meine Lieben, das war jetzt die Geschichte von Dano und Jenisa, die ich euch mal unbedingt vorstellen wollte. Ja, es ist einfach nur grauenhaft und ich musste, als ich recherchiert habe und auch das Manuskript geschrieben habe, oft mit den Tränen kämpfen. Das ist natürlich in jedem Fall, gerade bei Kindsmord, den ich euch erzähle, unglaublich schlimm. Der Mordfall Leonie, wo ich jetzt auch bald mal ein Update veröffentliche, weil die Mutter jetzt auch schon verurteilt ist oder wurde. Das muss ich jetzt nochmal recherchieren, aber das ist jetzt bald mit einer Verurteilung zu rechnen. Das war auch schlimm für mich, weil ich da ja auch diese ganzen Details gelesen habe. Das hat mich sehr mitgenommen. Und im Fall Dano, wo ich damals auch diese Blätter hatte, die ich dann aufgeklebt habe, verteilt habe, das stand man ja irgendwo sehr nah daneben, sage ich mal. Klar, den Schmerz der Eltern wird man nie im Leben spüren, der ist ins Unermessliche. Aber es ist einfach, boah, also bei jedem Kindsmord geht es einem echt wie so ein Schauer den Rücken runter und man mag sich gar nicht vorstellen, wie es den Eltern geht, den Eltern von Jenisa, den Eltern von Dano, die Jenisas Eltern, die ja sogar 7 Jahre wirklich in dieser Ungewissheit gelebt haben und der Vater, der dann gesagt hat, kommt wieder, wenn ihr euch wirklich sicher seid, dass es meine Tochter ist, die ihr da gefunden habt, kann ich so nachvollziehen und auch die Attacken, die ja auf Jenisas Prozess und auch in Danos Prozess waren gegen den Angeklagten, ich kann das so nachvollziehen, weil wenn einem da jemand noch dreckig ins Gesicht grinst und dein Kind missbraucht wurde aufs Übelste und ermordet wurde und Dano ja auch getötet wurde, ich kann es wirklich, wirklich nachvollziehen. Und da hat auch wohl ein Mitglied der Familie, ich weiß jetzt nicht genau, wer es war, auch gesagt, oder war es sogar der Vater, ich bin mir jetzt gerade unsicher, das habe ich nämlich nicht aufgeschrieben in meinem Manuskript, aber ich hatte, als ich den Fall durchgenommen habe, gelesen, dass eben jemand Nahestehendes gesagt hat, gib mir 5 Minuten mit ihm draußen, dann braucht ihr kein Urteil mehr. Und ja, was soll man dazu sagen? Also Selbstjustiz ist nie richtig und es ist auch gut und richtig und wichtig, dass wir in Deutschland Gerichte haben, JVAs haben und dass alles dann da gemacht wird und auch die Strafe erteilt wird. Aber man kann es irgendwo nachvollziehen, wenn einem das Kind auf so eine grausame Art und Weise genommen wurde und das einfach nur auf Hass auf Roma, Hass auf Albaner, weil er mal schlechte Erfahrungen damit gemacht hat und sich scheinbar auch in seinem Zorn nie im Griff hatte. Also es ist wirklich unglaublich und hat mich damals sehr berührt und berührt mich auch heute noch. Und ja, meine Lieben, das war der Fall Dano Jenisa. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu kommentiert, ob ihr den Fall gekannt habt und jedes kleine Kommentar oder jeder Like auf den Podcast-Plattformen, genauso wie bei YouTube oder Instagram, erhöht ein bisschen die Reichweite meines kleinen Kanals. Und ja, wenn ihr mögt, dann bis zum nächsten Mal. Eure Lia.